Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert von Das Backhaus, den Göttinger Biobäckern. Für mehr Infos folgen Sie uns auf Facebook/Das Backhaus und Facebook/Das Biohaus. Stadtradio Göttingen. Eine Stunde, ein Thema.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Stunde ein Thema. Mein Name ist Katharina Kahle und ich bin heute redaktionell für den Inhalt der Sendung verantwortlich. Heute haben wir den letzten der Göttinger Oberbürgermeisterkandidaten zu Gast, nämlich Matthias Rheinländer. Dieser tritt für die Partei zur Oberbürgermeisterwahl an. Ja, Herr Rheinländer, schön, dass es geklappt hat, dass Sie hier uns im Stadtradio besuchen. Sie als Oberbürgermeisterkandidat der Partei Die Partei. Herzlich willkommen.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Ich würde dann gleich einfach thematisch schon starten. Göttingen hat ja einen großen Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Was sind denn Ihre Pläne als Oberbürgermeisterkandidat, diesen Mangel anzugehen?
Ja, da habe ich relativ konkrete Vorstellungen. Erstmal kommt hinzu, dass ich selber und meine Familie schon seit vielen Generationen in Göttingen zu den Vermietern gehören. Wir haben also ein größeres Haus in der Göttinger Innenstadt, ein altes Gebäude, in dem wir diverse Wohnungen vermieten. Dies zu sozialen Konditionen in grundsätzlich neu renovierten Räumlichkeiten. Und wir haben dort ein großes Problem immer mit den Behörden. Wenn man etwas ausbauen will, umbauen will, anbauen will oder auch nur sanieren und renovieren möchte, spricht die Bürokratie im Prinzip immer gegen alles. Wenn man dort ansetzen würde und würde vor allem auf die Vermieter sitzen, die regional bezogen sind, also Göttinger Familien, die ein, zwei Häuser haben, die etwas hinzubauen wollen, gerade bei uns in der Innenstadt gibt es dort überall Möglichkeiten, dies zu machen, also zu einer innenstadtbezogenen Verdichtung zu führen. Wenn dies von der Stadt gewollt wäre und von den Ämtern gefördert würde, würden wir hier ganz große Sprünge nach vorne machen. Wir sind vom Prinzip her dagegen, so etwas mit großen Wohnungsbaugesellschaften, privaten, kommerziellen Wohnungsbaugesellschaften zu machen, da wir hier meistenteils auf die Verträge keine Einflüsse nehmen können. Diese zu bevorzugen, finde ich den verkehrten Weg. Was ich den richtigen Weg finde, neben den privaten Investitionen über Kleininvestoren, sind natürlich die öffentlichen Wohnungsgesellschaften. Das Geld ist zurzeit am Markt so billig, wie es noch nie gewesen ist. Also ist jetzt die Zeit, die Göttinger Wohnungsbaugesellschaft, die kommunalen Träger zu stärken und dort als zweites Standbein neben den privaten zu investieren und auszubauen.
Sie haben gerade schon angesprochen, es sei sehr bürokratisch, in der Innenstadt zu bauen. Sie würden einfach die Antragstellung bis zum Ausbau, Weiterbau, Umbau würden Sie vereinfachen wollen?
Ja, es ist ja das genaue Gegenteil passiert vor etlichen Jahren. Also ich kann es halt wieder nur aus meinem eigenen Beispiel, was allerdings, glaube ich, sehr anschaulich ist. Im Bereich der oberen Langen-Geismar-Straße zur Mauerstraße gibt es einen großen Innenhof, eine Innenhoffläche von allen Häusern dort. Und da wurde im Zuge der sogenannten Entkernung diverse Anbauten mussten abgerissen werden, weil sie dem Ordnungsamt und dem Bauamt als nicht hübsch genug erschienen. Und dort sind mindestens 40, 50 Wohnungen vernichtet worden auf diese Art und Weise. Das ist jetzt, sagen wir mal, gut 15, 20 Jahre her. Diese Flächen gibt es natürlich. Es ist völlig unverständlich, warum eine Stadtverwaltung sich auf die Wohnungsvernichtung konzentriert und nicht auf den Wohnungsbau. Und wenn man das jetzt mal hochrechnet auf die anderen Quartiere, die wir haben, die sicherlich mit ganz ähnlichen Problemen zu kämpfen haben, gut, das sind jetzt nicht auf einen Schlag Tausende von Wohnungen, keine Frage. Aber jeder Einzelne zählt und noch dazu in diesen Lagen, wären sie natürlich ganz besonders gut, weil es ja nicht nur darum geht, irgendeinen anonymen Bunker zu bauen, sondern auch eine Lebensqualität zu schaffen. Die hätte man dort vor Ort unbedingt vorhanden.
Sie haben es ja gerade schon angesprochen, mehr verdichten. Sehen Sie das als einen großen Bestandteil, um den Wohnungsmangel entgegenzutreten? Sie haben schon gesagt, es wird nicht alle Probleme lösen, aber ist das ein Teil Ihres Plans?
Ja, auf jeden Fall. Schon in Göttingen keine Flächen hinzuzaubern. Wir haben halt einen begrenzten Flächenplan. Wir haben auch natürlich die Notwendigkeit, Grünflächen, Naturflächen vorzuhalten in einer gewissen Art und Weise, sodass man nicht einfach alles vollbauen kann. Mithin muss man mit den Flächen operieren, die man hat. Aber es ist ja nicht so, dass es diese nicht gäbe. Man muss es halt nur wollen, man muss es machen. Man muss vor allem von der Verwaltung her mit den Leuten ernsthaft reden und nicht wie jetzt bei einigen gerade Altbausanierungen an den kleinsten Kleinigkeiten anfangen herumzumäkeln, sondern froh zu sein, wenn Leute Geld in die Hand nehmen, etwas Ernsthaftes machen wollen und das auf private Kappe. Da muss man sich doch eher drüber freuen und den Leuten nicht immer Knüppel in die Beine werfen.
Sie haben gerade auch schon die städtischen Wohnungsbaugesellschaften angesprochen vorhin in Ihren Ausführungen. Sie haben gesagt, Sie würden diese gern stärken wollen durch mehr Geld. Das ist ja schon, sage ich mal, ein großer Plan. Aber Sie haben auch gesagt, Sie würden eher auf, sage ich mal, kleinere, regionalere Vermieter eingehen, dass diese unterstützt werden wie private Großinvestoren. Welche Pläne haben Sie da genau, dass die unterstützt werden?
Ja, also die Wohnungsbaugenossenschaft, wir haben ja in Göttingen drei verschiedene, die in kommunaler oder teilkommunaler Trägerschaft sind. Da gibt es natürlich den direkten Zugriff der Stadt über eine weitere Finanzierung, Ausbaufinanzierung, natürlich auch durchaus auf dem Schuldenwege. Nur wie gesagt, Geld im Baubereich ist zurzeit so günstig wie noch nie. Man sollte das versuchen auszunutzen, muss es natürlich mit einem Konzept auch von Handwerksbetrieben kombinieren, sodass diese Leistungen überhaupt stattfinden können, weil zurzeit ja auch ein erheblicher Handwerkermangel vorhanden ist. Und wir haben auch zum Teil noch einen Sanierungsstau. Dieser Sanierungsstau muss natürlich auch aufgelöst werden. Also da gibt es einiges anzupacken. Auch hier wären sicherlich diese Gesellschaften sehr froh darüber, wenn entbürokratisiert würde und Sachen vereinfacht würden. Auf dem Bereich der privaten Kleininvestoren, wie gesagt, ich habe es schon beschrieben, kann man halt mit einem, ich sage mal, einer Familie, die für ihre Rente ein Haus vermietet mit 4, 5 Wohnungen als Zubrot zu besagter Rente, natürlich ganz anders reden als mit einer Vonovia, einer Deutschen Wohnen oder einer solchen Gesellschaft, die einen ganz anderen Hintergrund auch der Gewinnmaximierung betreiben. Einem Göttinger Ehepaar ist es wahrscheinlich völlig ausreichend, wenn sie, wie gesagt, diese Rente hinzufinanzieren können. Die müssen damit keine Millionäre werden, wohingegen eine Deutsche Wohnen natürlich ganz andere Interessen hat. Das muss man also sehr gründlich trennen.
Sie sehen also bei den regionalen Vermietern die Kommunikation dann im Vordergrund, dass man mit diesen Menschen spricht und auch ins Gespräch geht aktiv.
Genau, man muss ihnen helfen und nicht das genaue Gegenteil tun. Und das muss man sehr proaktiv machen. Ich denke, da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Hier muss man ansetzen. Und dann hat man auch in relativ kurzer Zeit eine große Anzahl an Kleinprojekten verwirklicht, die wesentlich einfacher auch auf die Schnelle zu verwirklichen sind, als wenn man vom Großprojekt auf der grünen Wiese spricht, welches dann eine Vorlaufzeit von 20 Jahren hat. Wir brauchen sicherlich auch in 20 Jahren noch Wohnungen, keine Frage. Wir brauchen aber speziell jetzt welche.
Sie haben gerade schon die Sanierungsmaßnahmen angesprochen. Das ist ja auch, sage ich mal, ein großer Wink mit dem Zaunfall Richtung Klimaschutz. Da würde ich jetzt drüber gehen zum Thema Klimaschutz. Sanierung allgemein haben Sie gerade schon angesprochen. Was sind denn noch weitere Themen beim Thema Klimaschutz, die Sie angehen wollen, um diesen in der Stadt umzusetzen?
Ja, genau. Hier haben wir halt auch einen großen Investitionsstau. Liegt auch wieder daran, dass das in der Stadt einfach nicht ernst genommen wird. Wir haben immer noch eine Bausatzung, die verbietet, dass auf historischen Gebäuden Solaranlagen installiert werden dürfen. Das ist also eine Farce schlichthin. Einfach nur, weil eine Satzung aus einer Zeit stammt, als es noch keine Solaranlagen gab, kann es ja nicht sein, dass wir heute ein Verbot aussprechen, nur weil diese angeblich nicht hübsch auf ein Haus von 1910 passen würden. Das ist also völliger Unsinn. Das ist auch etwas, was man schon lange hätte mit einem Federstrich erledigen können. Und dann wären wir auch schon einen deutlichen Schritt weiter vorangekommen. Man kann im Bereich der Geothermie sicherlich einiges machen. Auch dort wurde gesagt, naja, eine Probebohrung ist natürlich viel zu teuer. Gut, ich komme aus der Mineralogie und Geologie. Ich kann das genaue Gegenteil zum Ausdruck bringen. Es kostet natürlich Geld, aber es ist längst nicht zu teuer. Und die Möglichkeiten hier in der Region wären geologisch gesehen sehr gut, sodass wir also dort einen weiteren Ansatz haben. Ja, und im schlimmsten Falle muss man auf dem Stadtgebiet halt auch irgendwo mal eine Windmühle erdulden, wenn es denn nicht anders geht. Gut, sie sieht vielleicht nicht hübsch aus, aber es ist nun mal der Stand der Technik und es ist der Stand, der uns voranbringt. Und da kann man nicht immer sagen, naja, ich möchte es nicht vor meiner eigenen Haustür haben, sondern immer nur vor der Haustür des Nachbarn. Nein, da müssen wir dann auch sagen, wenn wir uns dafür entschieden haben, dann müssen wir auch natürlich zu solchen Anlagen greifen.
Sie haben schon gesagt, mehr Solaranlagen in der Stadt, prinzipiell auch auf alten Gebäuden und notfalls auch Windenergie. Das sind jetzt schon hehre Ziele. Sag ich mal, in welchen Schritten wollen Sie denn das ausbauen? Das geht ja auch nicht von heute auf morgen. Ihre Partei hat sich ja für das 1,5-Grad-Ziel ausgesprochen. So viel Zeit ist da ja auch nicht mehr.
Ja, das geht also sehr schnell. Also die Bausatzung zu ändern, das kann man in der ersten Ratssitzung nach den Wahlen machen. Das dauert also genau 5 Minuten. Und danach kann man den Leuten, die dann in der Stadt, im Stadtgebiet auf den historischen Gebäuden, das sind ja nun sehr, sehr viele, eine Solaranlage bauen wollen, kann man ja die Beratung anhand geben, die sie dafür brauchen, um dieses möglichst schnell umzusetzen. Und da es sich wirtschaftlich lohnt, gibt es auch keinerlei Grund, den ich erkennen kann, warum die Leute das dann nicht sofort machen würden. Ich würde das zum Beispiel auf meinen Gebäuden sofort machen, wenn ich es denn nur dürfte. Also da sehe ich keinerlei Problem. Ansonsten eine Planfeststellung zu einer Windenergieanlage oder aber auch tatsächlich die Geothermie, die möchte ich jetzt hier mal nicht unterschätzt wissen. Auch das geht relativ zügig und mittlerweile ein Windrad zu bauen, das ist auch kein Hexenwerk, sofern man sich darauf verständigt, dass halt die Genehmigungsverfahren möglichst beschleunigt durchgeführt werden.
Sie haben gerade schon Beratungsgespräche für die Bauherren dann angesprochen. Wollen Sie dann diese noch mehr fördern, dass sozusagen mehr Menschen beraten werden können und dann auch in diesem Fall dann Solaranlagen auf ihr Haus bauen?
Ja, also es muss bei der Stadt einfach eine One-Stop-Investment-Beratung geben für alle Notwendigkeiten, egal womit sie jetzt genau verbunden sind. Das fängt ja schon an bei Unternehmensgründungen, Startups aus der Universität und so weiter. Überall gibt es zwar im Prinzip hier und da mal ein einzelnes Angebot, aber meistenteils sehr halbherzig und auch wieder ganz furchtbar schwierig zu erreichen. Telefone funktionieren nicht oder man ist in Warteschleifen für ewige Zeiten. Das muss auf jeden Fall deutlich verbessert werden. Hier wird Personal gebraucht, hier muss man auch zusammen mit dem Landkreis denken, man darf da also nicht an der Stadtgrenze aufhören, da muss man unbedingt etwas tun. So hat ja zum Beispiel auch die Mitbewerberin, die für die Grünen kandidiert, von ihrer Energieberatungsagentur Möglichkeiten. Nur musste ich mir da gerade auch wieder auf Bürgerversammlungen anhören, dass um dort einen Termin zu bekommen, man ein geschlagenes Ja, also in Worten 12 Monate, warten muss, bis man überhaupt einen Termin bekommt. So eine Agentur ist dann natürlich vollkommen verfehlt, weil die Leute ja nicht ein Jahr auf ein Beratungsgespräch warten wollen. Also da gibt es akuten Handlungsbedarf.
Das waren jetzt schon sehr ausführliche Ausführungen. Tatsächlich bin ich in Ihrem Wahlprogramm noch über eine weitere spannende Forderung gestolpert, nämlich teurere Parkplätze für SUVs, um dadurch dann mehr Klimaschutzmaßnahmen finanzieren zu können. Wie soll das denn genau umgesetzt werden?
Sie wissen ja sicherlich, dass es sich bei der Partei um einen unter Umständen satirischen Ansatz handelt, um auf tatsächlich bestehende Probleme aufmerksam zu machen. Also wir versuchen mit Forderungen ein Thema ins Gespräch zu bringen, wobei die Forderung an sich vielleicht eine überspitzte Darstellung sein mag. Ich empfehle jedem dazu mal die Lektüre der Titanic. In diesem Fall ist es natürlich ähnlich. Aber völlig richtig ist natürlich, dass ein Fahrzeug, das zwar ein Halbparkplätze in Anspruch nimmt gegenüber einem, ich sage mal, VW Up oder Fiat 500, natürlich auch eine höhere Parkgebühr zahlen müsste. Und ein Elektrofahrzeug sollte vielleicht gar keine Parkgebühr zahlen und hingegen eines, was noch Super Plus benötigt und halt 25 Liter auf 100 Kilometer frisst, das könnte natürlich auch eine ganz andere Gebühr bezahlen, um tatsächlich konkrete Anreize nun speziell positiv gedacht für die Elektromobilität zu schaffen.
Mir ist durchaus bewusst, dass die Partei eine Satirepartei ist, aber es ist ein Punkt, über den man durchaus stolpert und der im Gedächtnis bleibt. Da wir ja gerade schon beim Thema Parkplätze sind, auch ein großes Thema der Zeit, was in Göttingen heiß diskutiert wird, auch in Bezug auf die Innenstadt oder allgemein über die Mobilität in Göttingen, würden Sie sagen, Autoverkehr verringern und dadurch den ÖPNV stärker machen?
Also die Mobilität und die Göttinger Innenstadt in Sachen autofrei ist ein sehr, sehr schwieriges und komplexes Thema. Grundsätzlich eine autofreie Innenstadt wäre unbedingt möglichst zügig anzustreben, insbesondere um nach der Corona-Zeit die Attraktivität der Innenstadt heraufzuschrauben und für den Handel, das Gewerbe, Kunst und Gastronomie einen Fortschritt herbeizuführen. Dafür ist der innenstadtgebundene private Personenverkehr in Fahrzeugen natürlich sehr hinderlich. Andererseits reden alle schon seit 50 Jahren über den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs. Passiert ist sehr, sehr wenig und vor allem sehr wenig Konstruktives. Jedes Mal vor den Wahlen kommt das neu auf und natürlich will jeder das stärken, aber tatsächlich gestärkt wurde bislang nichts. Mithin, man wird wahrscheinlich auf eine gewisse Zeit hin, da ja nun leider Gottes auch die Partei nicht nach den nächsten Wahlen die absolute Mehrheit erreichen wird, noch mit einem Kompromiss leben müssen. Dieser Kompromiss muss bedeuten, dass wenn dann eine Elektromobilität gefördert wird, diese vielleicht bei Parkplätzen und Parkhäusern präferiert wird, man eine Durchfahrsperrung für nicht autorisierten Verkehr in den Fußgängerzonenbereichen erwirbt, also nicht nur eine, die auf einem Schild steht, sondern tatsächlich mit einer Schranke, einem Poller oder Ähnlichem funktioniert, sodass es also auch tatsächlich gesperrt ist. aber auch dann am Stadtrandbereich oder in Stadtzufahrtsgebieten für Parkhäuser, Parkplätze und Ähnliches sorgt, damit namentlich die Landbevölkerung in die Stadt pendeln kann, um diese gut zu erreichen und natürlich auch Leute mit Behinderungen, ältere Menschen, kein Problem haben, die Geschäfte oder die Arztpraxen in der Stadt zu erreichen. Also da muss man dann einfach pragmatisch herangehen und im Detail genau schauen, was man machen kann.
Ich würde jetzt kurz auf das Thema Innenstadt nochmal eingehen. Sie haben gesagt, Sie wollen die Innenstadt attraktiver gestalten, auch durch weniger Autoverkehr, damit sozusagen das kulturelle Leben, Gastronomie, Handel wieder aufblüht nach Corona. Haben Sie denn da noch weitere Ideen, wie das geschehen kann? Weil einfach nur, sage ich mal, Autos raushalten, leistet vielleicht einen Teil zu einer attraktiveren Innenstadt, aber nicht unbedingt nur.
Ja, genau. Also einmal hat die Partei ja schon in der jetzigen Ratsperiode das auf den Weg gebracht, dass die Außengastronomie die Außenflächen auf den Straßen und Wegen in der Göttinger Innenstadt unentgeltlich nutzen kann, beziehungsweise zu erheblich verminderten Entgelten. Dies trägt dazu bei, dass wir eine Belebung der Straßen haben, einfach durch das Vorhandensein von Sitzmöglichkeiten, von gastronomischen Angeboten, auch um den Gastronomen zu helfen, die Ausfälle wenigstens teilweise mit zu kompensieren. Also das ist ein Vorschlag, der auf die Initiative der Partei zurückgegangen ist. Und genau in dieser Richtung würden wir weiterarbeiten wollen. Man muss spannende Flächen schaffen, man muss spannende Angebote schaffen, man muss sich ein bisschen davon verabschieden, dass eine Innenstadt oder überhaupt ein stationärer Handel gegen etwas wie amerikanische Plattformfirmen anstinken kann. Das ist eine schöne Vorstellung, wird aber wahrscheinlich nicht funktionieren. Ein solcher Online-Händler wird in 5 bis 10 Jahren den stationären Handel komplett abgelöst haben. Mit Ausnahme natürlich von Nischenprodukten. Und diese Nischenprodukte müssen wir fördern. Solche Nischenprodukte sind meistenteils halt auch tatsächlich kleine Anbieter, lokale Anbieter, auch solche, die ökologisch und sozial verträglich etwas produzieren und verkaufen, nicht unbedingt große Ketten wie große Kaufhauskonzerne oder internationale Bekleidungseinzelhändler, die über Filialsysteme verfügen. Die sind sicherlich zunehmend unattraktiv und darauf darf man sich nicht verlassen, dass die eine Innenstadt beleben. Dafür brauchen wir grundsätzlich andere Konzepte. Aber andere Städte zeigen das auch, wenn ich mir zum Beispiel Barcelona oder so etwas anschaue. Da funktioniert das ganz hervorragend, trotz der riesigen Konkurrenz aus dem Internet.
Jetzt haben Sie schon mal eine große Bandbreite Ihrer Vorstellung der Innenstadt und wie sie attraktiv gestaltet werden soll, dargestellt. Jetzt ist ja auch tatsächlich in der Innenstadt sehr viel Kultur angesiedelt. Also das Deutsche Theater ist am Rand der Innenstadt, das Junge Theater, die Stadthalle wird gerade saniert. Das sind ja jetzt große Bauprojekte, die der Stadt anstehen bzw. noch bevorstehen. Also sie müssen ja alle saniert werden. Aber das Geld fehlt tatsächlich. Wie wollen Sie diese ganzen Bauprojekte angehen?
Gut, die Haushaltsplanung ist sicherlich eine große Herausforderung insgesamt, namentlich natürlich jetzt nach der Corona-Zeit. Hier muss man einfach an anderen Stellen ganz konkret Einsparmaßnahmen vornehmen. Ich sage, ein Bürokratieabbau, den ich wirklich ernsthaft betreiben will und nicht nur davon reden möchte, führt natürlich auch zur Freisetzung von erheblichem Stellenpotenzial und erheblichen Finanzmitteln. Diese Finanzmittel sind meiner Meinung nach so erheblich, dass sie nicht nur zu einem Ausgleich des Haushaltes führen würden, sondern auch zur Freisetzung von Mitteln, die genau für solche sinnhaften Projekte verwendet werden können. Und da muss man dann ansetzen. Und man kann natürlich auch gerade im Kulturbereich Fördermittel auf europäischer, auf Landes- und auf Bundesebene in Anspruch nehmen. Darum muss man sich auch kümmern, gar keine Frage, das wird sicherlich auch schon gemacht. Und man muss natürlich mit den Trägern jeweils reden, was es dort noch für Möglichkeiten gibt, zum Teil auch einer privaten Kofinanzierung. Dem wäre ich grundsätzlich immer aufgeschlossen. Aber wie gesagt, wir werden sofern die Partei eine ernsthaftere Rolle im Stadtrat spielen kann, durch eine höhere Anzahl von Stadträtinnen und Stadträten, werden wir auf eine Konsolidierung der Finanzen hinarbeiten, aufgrund derer wir solche kulturellen und sozialen Projekte unterstützen und vorwärts bringen können.
Das so viel zum Thema Kulturbereich. Ich würde jetzt nochmal zurück zum Thema Mobilität gehen, wo Sie gerade eben ja schon Ausführungen gemacht haben beim Thema Innenstadt. Da ging es ja schon darum, mehr Parkplätze, wenn am Rand der Innenstadt, beziehungsweise, wenn ich Sie richtig verstanden habe, außerhalb der Innenstadt für die Einpendler und dadurch dann einen stärkeren ÖPNV. Wie soll dieser ÖPNV aussehen? Also wenn mehr Menschen an den Stadtrand pendeln sollen und dann auf den Bus umsteigen, muss es ja um einiges mehr an Busverkehr geben.
Ja, genau. Es müsste ein sehr differenziertes Angebot an öffentlichen Mobilitäten geben. Das müssen nicht nur die großen Busse sein. Das sollten vorrangig dann auch kleinere, mobilere Einheiten sein. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn man die Innenstadt komplett autofrei bekommen möchte und Leute aber individual an den Stadtrand fahren, dass sie dann über den Ring oder über einzelne Zufahrtsstraßen mit Elektrobussen, kleineren Bussen, Neunsitzern oder so etwas in der Art, aber in einem Minutentakt befördert werden und sodass also eine wesentlich höhere Flexibilität vorhanden ist und die Leute also auch tatsächlich dann dorthin kommen, wo sie hin müssen. Wir denken jetzt zum Beispiel auch mal an die ganzen Arztpraxen, die sich in der Innenstadt befinden, wo Leute vielleicht auch in einem Rollstuhl hin müssen. Da brauchen wir ein Konzept, das auf kleinere Transporteinheiten hinwirkt und diese müssen wesentlich häufiger fahren. Also ein im Prinzip ausgebautes Park-and-Ride-System, das aber weggeht von dem klassischen Großbus, der alle halbe Stunde fährt, hin zu kleinen Bussen, die im Minutentakt verkehren.
Das ist schon mal ein großer Plan für den ÖPNV. Jetzt gibt es ja noch in Göttingen die anderen Menschen, die mobil unterwegs sind. Das Fahrrad ist ja ganz groß in Göttingen. Die Stadt ist ja auch ausgezeichnet worden als eine der fahrradfreundlichsten Städte in Deutschland. Trotzdem gibt es ja immer wieder Beschwerden, dass es trotzdem noch große Probleme gibt, auch bei den Fahrradwegen. Was sind denn Ihre Ziele für die Fahrradmobilität?
Ja, das müsste man sich also ganz genau anschauen, zusammen mit denjenigen, die hier Fahrradfahren betreiben, also ADFC zum Beispiel oder anderen Fahrradgruppierungen in Göttingen. Da muss man einfach Straße für Straße ganz konkret durchgehen, gucken, wie ist jeweils der Fahrradweg dort beschaffen? Gibt es überhaupt einen? Wie kann man das baulich trennen voneinander? Es geht ja auch ein bisschen um die Sicherheit der Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen. Da müssten Konzepte her, wie eine bauliche Trennung vonstatten gehen kann. Und dann muss man ganz einfach von der einen Straße zur nächsten wandern und ein Bauprojekt nach dem anderen durchziehen, die Sachen systematisch sanieren, umbauen oder überhaupt erstmal ganz neu bauen, damit man dorthin kommt, dass die Fahrradwege eine größere Akzeptanz haben, größere Sicherheit für die Leute haben, sodass auch noch wesentlich mehr auf das Fahrrad umsteigen können, da wo das möglich ist.
Würden Sie sich für einen Vorrang des ÖPNV und Fahrrädern vor Autoverkehr aussprechen oder eher nicht?
Ja, grundsätzlich schon. Man muss allerdings genau gucken, welche Straßenzüge das betrifft, wo das genau ist. Sicherlich bei den großen Einfallstraßen dürfte das problematisch werden. Bei kleineren Straßen hingegen sehe ich das durchaus machbar. Speziell bei denen, wo wir jetzt schon Einbahnstraßenregelungen und so weiter haben. Wir sehen es jetzt ja auch gerade, die Bushaltestellen werden so umgebaut, dass es sowieso zu einem Wartestau kommt, wenn der Bus anhält. Das ist auch kein großes Problem. Da wird man sicherlich mit leben können. Und so ähnlich wird man sicherlich auch mit anderen Vorrangprojekten für ÖPNV verfahren müssen. Und ich denke mal, wenn man da einen guten Mix erzielt, wird es auch auf ein gegenseitiges Verständnis hinauslaufen. Das brauchen wir dafür allerdings.
Sie betonen schon das gegenseitige Verständnis, das ist ja prinzipiell etwas sehr Wichtiges, auch besonders im Straßenverkehr. Ich würde nochmal auf die Pendlerparkhäuser am Rand der Stadt eingehen. Göttingen ist ja ein Oberzentrum, das haben Sie ja schon erwähnt. Die Menschen aus dem Umkreis, dem ganzen Landkreis, kommen teilweise nach Göttingen, um zu arbeiten, um einzukaufen. Sehen Sie denn da auch Möglichkeiten, in Kooperation mit dem Landkreis den öffentlichen Nahverkehr auszubauen?
Ja, unbedingt. Das Bussystem zum Beispiel, also ich habe ja eine Firma in Kleinlenken und der Busanbindung der Gemeinde Gleichen an die Stadt Göttingen ist also grottenschlecht. Ich habe große Probleme, meine Mitarbeiter, die in Göttingen, also in diesem Fall war es eine Dame, die in Grone wohnte, noch dazu schwerbehindert war, die also auf einen Bus angewiesen war, die hatte also Riesenprobleme, überhaupt zur Arbeit zu kommen, namentlich im Winter, wenn einfach der Busverkehr komplett eingestellt wurde, obwohl noch gar nicht mal die Straßenverhältnisse so schlimm waren. Also da gibt es ganz, ganz viel Luft nach oben. Das muss man sehen, wie man das ausbaut, wie man vor allem dann auch im Landkreis Gebiete untereinander vernetzt, nicht nur mit Göttingen, sondern auch Dorfgemeinden, Samtgemeinden miteinander. Also da gibt es einen ganz erheblichen Handlungsbedarf und erst dann wird ein ÖPNV auch genutzt. Solange da zwei Busse am Tag fahren, werden diese beiden Busse leer durch die Gegend fahren, weil kein Mensch sie nutzen wird, es sei denn, er ist wirklich gezwungen, das zu tun. Aber es ist kein ernstzunehmendes Angebot. Diese Verzahnung brauchen wir, aber die ist auch sicherlich wiederum kein Hexenwerk. Ein bisschen hat sich ja auch schon getan, aber da muss man wirklich ansetzen und schauen, was man machen kann. Und für große Parkplätze und große Parkhäuser im Randgebiet gibt es ausreichend Platz und ausreichend jetzt auch schon Möglichkeiten. Wenn diese angebunden werden und von dort aus dann tatsächlich sinnvoll in die Innenstadt befördert wird, dann wird das sicherlich auch vernünftig genutzt werden, anders als jetzt.
Damit würde ich jetzt auch schon das Thema Mobilität abschließen und zu einem anderen Großprojekt in Göttingen kommen, welches eigentlich immer ein Dauerbrenner ist, nämlich das Thema Schulen und Bildung. Das ist ja auch eine wichtige Zukunftsfrage, auf jeden Fall für Eltern und auch für die SchülerInnen. In Göttingen stehen ja einige Schulsanierungen an. Was ist Ihr Plan für diesen großen Investitionsschau, der sich da über die Jahre angesammelt hat?
Also wir sind in Göttingen eine Universitätsstadt, die auf eins besonders stolz ist, auf unsere herausragende Forschung und Lehre. Und die darf sich natürlich nicht nur in der Universität erstrecken, sondern muss sich natürlich auf den kompletten Bildungsbereich beziehen. Da die Stadt hier in der Verpflichtung ist, den Schulraum zu schaffen, nicht unbedingt das Schulangebot, aber den Raum dafür, ist das natürlich unsere Ansatzmöglichkeit, zu einer Bildungsmetropole Göttingen zu kommen, die auch wirklich diesen Namen verdient. Ich selber bin als Schüler auf dem Max-Planck-Gymnasium gewesen, habe dort diverseste Sanierungsschritte erlebt, kann mir lebhaft vorstellen, wie das an anderen Gebäuden aussieht, gerade in den älteren. Da ist sicherlich auch noch sehr, sehr viel zu tun. Und jetzt im Zuge der Corona-Diskussion mit den Luftfiltern kommt es ja wieder auf, dass man sich überlegt, Mensch, wir sollen jetzt plötzlich lüften. Ach, komischerweise gehen die Fenster gar nicht auf. Also dort muss dringend etwas passieren. Ich denke, auch da wird man aus öffentlichen Landes- und Bundestöpfen sich zum Teil bedienen können. Man wird es also nicht zu 100% kommunal schultern müssen. Aber natürlich ist es hier eine Baumaßnahme, die unter Umständen dann halt auch schuldenfinanziert gemacht werden muss. Letzten Endes ist es eine Investition in die Zukunft, sodass diese sich dann über eingesparte Reparaturmaßnahmen langfristig natürlich auch wieder tragen können.
Es gibt ja in den Schulen auch Probleme. Das Thema Inklusion ist ja auch schon seit längerem ein großes Thema an den Schulen. Ihre Partei hat sich auch für mehr Inklusion ausgesprochen an den Schulen. Wie soll das umgesetzt werden?
Ja, hier muss man auch immer mit den Beteiligten ganz konkret sich die einzelnen Problemlagen genau anschauen. Es gibt in Göttingen genügend Vereinigungen, die sich mit Inklusionsproblematiken beschäftigen, aus dem sozialen Umfeld heraus. Auf diese muss man zugehen, mit diesen muss man zusammenarbeiten und sich genau die einzelnen Problematiken anschauen. Diese variieren sehr stark. Das bedeutet, dass die Vertreter im Stadtrat und natürlich auch der Oberbürgermeister tatsächlich eine Aufmerksamkeit für das Detail haben müssen. Und diese Detailaufmerksamkeit, die finde ich, lässt die Stadt deutlich vermissen. Es werden immer wieder natürlich Versprechungen gemacht, dass das grundsätzlich, also wird es keine Partei geben, die das jetzt schlecht findet. Aber wenn es um die konkrete Umsetzung geht, dann hapert es natürlich sehr häufig. Und da würden wir uns wirklich hinstellen und von Schule zu Schule, von Projekt zu Projekt dieses durchgehen, schauen, um wen geht es, um was genau geht es. Man kann da einfach keine pauschalen Lösungen finden, sondern man muss sich wirklich mit dem jeweiligen Einzelfall beschäftigen und das auch in der Tiefe.
Also wie vorhin auch schon angesprochen, wieder mehr Kommunikation und Beratung tatsächlich, aber dann auch in der Tiefe und im Einzelfall.
Ja, man muss es vor allem auch wollen. Das ist immer der springende Punkt. Wenn ich mich hinstelle, wir haben das ja auch in vielen anderen sozialen Bereichen oder Bereichen von bestimmten Minderheiten oder Interessensgruppen, dass man grundsätzlich immer sagt, jawohl, finden wir alles super gut. Wir hatten jetzt zum Beispiel eine CSD-Veranstaltung. Da haben sich die Leute auch alle hingestellt, dass sie natürlich für die Gleichberechtigung eintreten. Aber wenn es denn dann darum geht, eine ganz konkrete Sache umzusetzen, dann bleibt es halt bei der allgemeinen Beteuerung, ja, ja, machen wir schon, aber es passiert nichts Konkretes. Und das ist das Hauptproblem. Da laufen gerade in Inklusionsfragen, haben wir wieder das Hauptproblem der Bürokratie. Also ich habe schwerbehinderte Mitarbeiter, hatte schon welche vorher und habe zurzeit immer noch welche und kenne daher die Problematiken, die einfach der Alltag bereitet. Und die sind mitunter so hanebüchen und so grotesk und beruhen immer meistenteils auf Versagen in Ämtern und Behörden, die den Leuten Steine zwischen die Füße werfen. Und das muss endlich aufhören, da müssen wir ansetzen.
Also würden Sie sagen, die Vorschriften machen das zum Teil problematischer, als dass sie wirklich helfen?
Einmal die Vorschriften, aber natürlich auch die Anwendung der Vorschriften. Man kann als Sachbearbeiter in einer Stadtverwaltung Sachen immer so oder so machen. Man kann natürlich sich an die Vorschrift halten, man kann die Vorschrift aber auch zum Wohle des jeweilig Betroffenen auslegen und vor allem man kann sie innerhalb von 1-2 Tagen auslegen und nicht innerhalb von 4-5 Jahren. Da sind ja immer die Problematiken zu suchen. dass wir hier Bearbeitungszeiten haben, die jenseits von Gut und Böse sind, dass die Leute sich alle damit jetzt herausreden, natürlich, oh, ich bin im Homeoffice, ich habe ihre Akte gar nicht gefunden und es ist ja Corona und das ist alles ganz furchtbar schlimm, aber die Arbeitsmoral in der Verwaltung, tut mir leid, ist unter aller Katastrophe und da muss man ansetzen und es betrifft natürlich dann vor allem die Schwächsten in der Gesellschaft, die halt eben nicht so sehr auf den Tisch hauen können mit der Faust, wie man es leider Gottes immer muss. Es müsste eine Verwaltung da sein, bei der man eben nicht mit der Faust auf den Tisch hauen muss, um seine Rechte zu bekommen und eine schnelle Bearbeitung seines Falles zu bekommen.
Also eines Ihrer großen Ziele wäre dann auch eine Umstrukturierung der Verwaltung?
Unbedingt, unbedingt.
Wie würden Sie sich diese dann vorstellen?
Gut, auch da muss man sich jeden Bereich einzeln anschauen. Ich sehe ein extremes Einsparungspotenzial und ich sehe ein extremes Potenzial zur Effizienzsteigerung. Eine Verwaltung ist etwas, was sich die Bürger in einer Gemeinde geschaffen haben, um ihre Probleme in den Griff zu bekommen. Die Verwaltung darf kein Eigenleben entwickeln, das tut sie hier aber. Sie darf kein Filzkonglomerat darstellen, auch das ist hier vorhanden. Das muss man durchbrechen. Es müssen Leute in der Verwaltung tätig sein, die tatsächlich das Wohl der Bürgerinnen und Bürger im Auge haben und etwas voranbringen wollen. Da muss man vielleicht über ein Bewertungssystem für einzelne Amtshandlungen nachdenken. Man muss vielleicht auch einzelne Amtsträger, Verwaltungsangestellte mit einem Bewertungssystem ansetzen, um dann herauszufinden, wo sind hier Ineffizienzen vorhanden oder wo werden hier Bürger auch einfach nur schikaniert.
Mit einem Bewertungssystem würde ich tatsächlich noch mal genauer nachfragen. Meinen Sie das eher intern oder dass auch extern die Bürger dann mitbewerten dürfen?
Unbedingt extern für die Bürger. Sicherlich muss man da Puffer einbauen. Natürlich wird sich jemand bei einem Leistungsbezug, wo eine Leistung abgelehnt wird, eher über den jeweiligen beschweren. Aber ich sage mal, wenn ich einen Personalausweis beantrage und das dauert 20 bis 25 Wochen, das kann ja dann nicht wahr sein. Also den jeweiligen würde ich halt negativ bewerten. Und wenn er sich darum bemüht, dass das Ganze zügig und flott vonstatten geht und er auch noch eine gewisse Freundlichkeit an den Tag legt, der würde also positiv bewertet. Das kennen wir aus Amerika, da läuft das ganz hervorragend und funktioniert auch dazu, dass Stellen so besetzt werden, dass dort auch Personal vorhanden ist, das sich tatsächlich mit den Wünschen und Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger auseinandersetzt und nicht nur mit sich selber.
Das ist jetzt schon ein sehr spannender Punkt, den Sie angesprochen haben, den ich noch gar nicht so auf den Schirm hatte mit der Verwaltung. Wir sind jetzt gerade von der Bildung zu der Verwaltung gekommen und der Inklusion. Ich würde nochmal zurück zur Bildung gehen, nämlich, dass ich aber nicht mehr zu den Schulen, sondern zu den Jüngeren in unserer Gesellschaft, nämlich zu den Kitas. In Göttingen fehlen ja auch sehr viele Kita-Plätze tatsächlich. Wie ist da Ihr Plan, sage ich mal, diese Kita-Plätze herzustellen und diese dann auch mit dementsprechend Personal zu besetzen?
Ja genau, also man muss da sicherlich einmal personell noch ausbauen. Also meine Tochter ist früher im Kindergarten im Wald oben im Heinberg gegangen. Das ist ganz hervorragend. Dort gibt es sicherlich in diesem konkreten Einzelfall auch noch Ausbaupotenzial, weil die Räumlichkeiten vorhanden sind, es aber an den Betreuerinnen und Betreuern fehlt. Da muss man auch von Kita zu Kita sich anschauen, wo haben wir hier einen Personalmangel, den man beheben kann und wo haben wir räumliche Probleme, bauliche Probleme, die man darüber beheben könnte. Die baulichen Probleme dauern natürlich ein wenig länger. Die personellen Probleme kann man sicherlich deutlich schneller angehen. Hier würde ich auch denken, dass wir zum Beispiel über den Einsatz von Mitbürgern mit Migrationshintergrund nachdenken können. Aber auch ganz konkret muss man schauen, ob man, wenn es also einen akuten Personalmangel gibt, den es ja gibt, ob man Leute aus anderen Ländern anwerben kann, ganz konkret hier in Göttingen eine Tätigkeit aufzunehmen. Dafür würde ich mich persönlich sehr einsetzen. Das Problem haben wir ja in vielen Bereichen, dass ein Facharbeitermangel herrscht. Und der ist natürlich dort auch eklatant vorhanden. Da müssen auch wiederum Hemmnisse und Hürden abgebaut werden, sodass mehr Leute in dem Bereich zu uns kommen können und hier für unsere Gemeinschaft arbeiten können.
Von den Kleinkindern zu den etwas größeren, manchmal sagt man Spielkinder, wenn es um Wissenschaftler geht, je nachdem, in welchen Bereichen sie arbeiten. Ich würde tatsächlich noch zur Universität gehen. Göttingen ist ja ein Wissenschaftsstandort. Also Stadt, die Wissenschaft ist ja auch das Motto. Was sind Ihre Pläne einfach, um diesen Wissenschaftsstandort, also mit der Universität und den ganzen Forschungseinrichtungen zu erhalten oder zu stärken?
Auch hier, ich selber habe ja eine mineralogisch-geologische Fachhandlung, also ich komme aus dem Bereich Wissenschaft. Mein Großvater hatte immer mit Otto Hahn zusammengesessen und Zigarre geraucht, also auch da haben wir eine gewisse Affinität hin. Da muss man sicherlich auch noch sehr viel tun, direkt an der Universität. Gut, das ist jetzt nicht Zuständigkeit der Stadt. Nichtsdestotrotz kann ein Oberbürgermeister hier sicherlich auch verbindend wirken und unterstützend wirken, zumindest sofern das die Präsidentschaft an der Universität auch wünscht und mit unterstützt. Was ich aber ganz konkret konkret sehe, ist die Betreuung der Leute, die die Universität abgeschlossen haben und zum Beispiel in der Region bleiben möchten. Also ich sage Stichwort Startups, Verwirklichung von ja, selbstbestimmtem wissenschaftlichem Forschen, Handeln, Firmen gründen, Projekte durchführen und nicht halt abwandern in die USA, nach England, nach Frankreich, wo man das einfacher kann, sondern hier in der Region bleiben. Und auch da kenne ich es wieder nur zu gut aus der eigenen Erfahrung. Da kriegen Sie Leute von einem Gewerbeaufsichtsamt, die völlig ohne jegliche Kenntnis Ihnen versuchen, Genehmigungen zu erteilen oder eben nicht zu erteilen oder Monate über etwas sitzen, weil Sie gar keinen blassen Schimmer davon haben, was Sie eigentlich tun. Also ich selber zum Beispiel habe eine Ausgründung aus der eigenen Firma gehabt, eine Betriebserweiterung. Nur diese, die eine simple Eintragung in einer Gewerbeanmeldung brauchte, also wirklich nur einen Zweizeiler, hat 8 Monate gebraucht. 8 Monate, um einen Zweizeiler in einem Gewerbeamt schreiben zu lassen. So etwas kann nicht sein. In Singapur geht das online in 2 Minuten. In Arizona, wo mein zweiter Firmensitz ist, brauche ich 5 Minuten. Das kann ich alles online machen. Ich brauche dafür auch gar nichts. Ich kann also, wenn ich als Wissenschaftler aus der Universität komme und möchte hier in der Region bleiben, kann ich das, was ich möchte, sofort umsetzen. Und das muss unser Ziel sein. Wir müssen versuchen, eine Region zu sein, in dem sich die Leute verwirklichen können, in dem es lebenswert ist und arbeitswert und diese Arbeitsumgebung eine selbstbestimmte, freiheitliche ist und nicht gebeutelt durch Unverständnis und Unkenntnis in einer Verwaltung, die versucht, genau dieses zu verhindern.
Also wären wir wieder beim Thema Bürokratieabbau.
Es hilft alles nichts. Es hilft alles nichts. Ja? Es ist häufig der Schlüssel zu vielem.
Also Sie haben schon gesagt, bürokratische Hürden abschaffen, vielleicht auch mehr Digitales dann in der Verwaltung tatsächlich, um hier den dann zukünftigen Gründern die Gründung zu erleichtern.
Genau, also ich habe ja Firma, wie gesagt, im Kreis, in der Gemeinde Kleinlenken. Da gibt es zum Beispiel eigentlich gar kein vernünftiges Internet. Handyempfang können Sie natürlich auch vergessen. Seitdem die Festnetze auf Voice over IP umgestellt haben, funktioniert unser Festnetz jetzt auch nur noch mangelhaft. Also da ist infrastrukturell erst einmal Erhebliches zu machen. Gut, das ist jetzt Landkreis, nicht Stadt, aber auch da muss man ein bisschen ganzheitlich denken und schauen, dass also sich die Region entwickelt und nicht nur die Stadt für sich genommen, sondern halt tatsächlich mit dem Kreis zusammen. Und die Digitalisierung, jeder weiß, dass Deutschland extrem hinterherhinkt. Ich habe im Norden Somalias in jedem Ort problemloses Wi-Fi, kostenlos, natürlich an jeder Ecke. Die haben nicht mal eine Regierung, aber da funktioniert das Internet. Hier in Göttingen haben wir zwar eine Regierung, aber meistenteils eine Infrastruktur, die unterirdisch ist.
Also um Ihre ganzen Pläne jetzt mal zusammenzufassen, Sie setzen sich für mehr Bürokratieabbau ein in der Verwaltung in Göttingen, aber wollen gleichzeitig in bestimmten Fällen sehr genau hinschauen und von Fall zu Fall entscheiden und auch genauer betrachten, sei es jetzt teilweise Klimaschutz oder in der Bildung. Widerspricht sich das nicht teilweise auch, wenn Sie sagen, okay, Sie wollen gleichzeitig an der einen Stelle sehr viel Bürokratie abbauen, in der Verwaltung auch und Stellen abbauen, aber gleichzeitig wollen Sie genauer hinschauen und einzelne Fälle genau überprüfen?
Genau, nein, das widerspricht sich überhaupt nicht. Ich bin der Meinung, dass wir eine Gemeinde brauchen, die mit den Bürgerinnen und Bürgern und für die Bürgerinnen und Bürger da ist. Und ich sehe eine Verwaltung als integralen Bestandteil der Menschen, die hier leben. Es ist kein aufgesetzter Wasserkopf, der irgendetwas macht, sondern das ist das Argument, das ist das Moment, wo wir kommunal ansetzen können. Wir können leider nicht die komplette Welt verändern, dazu fehlen uns kommunalpolitisch hier die Kompetenzen, aber wir können bei den Sachen hinschauen, die wir selber zu Antworten haben, für die wir zuständig sind. Und die müssen wir so gut machen, dass uns die anderen Gemeinden darum beneiden, wie gut wir das hier geschafft haben. Und das funktioniert nur, wenn es eine offene Gesellschaft, eine partizipative und ein selbstbestimmtes Leben in dieser Gemeinde möglich ist, in der die Verwaltung die Voraussetzungen dafür schafft, dass es eine optimale Lebensgestaltung für die Göttingerinnen und Göttinger gibt. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Keine Partikularinteressen, keine Parteiinteressen, kein Parteifilz, das gehört abgeschafft und dafür gehört das Gemeinwohl als oberstes Maxim in der Verwaltung installiert.
Sie haben schon angesprochen, Bürokratieabbau und dadurch wollen Sie so viel Geld einsparen, dass die Stadt Göttingen im Plus ist. Tatsächlich ist ja die Stadt Göttingen sehr gebeutelt durch die Corona-Krise gegangen, also die Gewerbesteuer ist ja sehr zurückgegangen. Und dementsprechend ist derzeit der Haushalt im Minus. Es gab ja jetzt auch die Forderung, ich glaube, der Stadt Göttingen, Hannover und Braunschweig, wenn es mich nicht irrt, tatsächlich, dass der kommunale Haushalt anders finanziert werden soll, auch dass tatsächlich mehr Geld vom Bund kommt. Würden Sie diese Forderungen unterstützen?
Ja, mehr Geld auch von anderen Ebenen zu bekommen, kann natürlich grundsätzlich nie schaden. Aber ich sehe da sehr schnell die Versuchung zu sagen, naja, es kann ja irgendjemand anders die Kohlen aus dem Feuer holen, solange wir davon profitieren, solange wir selber da nichts für machen müssen, umso besser. Ich denke, das ist der grundsätzlich falsche Weg. Natürlich kann man Geld, was man bekommt, beantragen und auch annehmen. Aber man muss selber etwas dafür tun, sich das zu erarbeiten, was man auch ausgeben will. Wenn ich mit meiner Kommune etwas erreichen und machen will, dann muss ich die so gestalten, dass sie sich natürlich auch finanziell trägt. Und das kann auch mit einer Gewerbepolitik natürlich so unterstützt werden, dass ich eben diejenigen Firmen gezielt fördere und etwas für sie tue, die hier in der Region auch ihre Gewerbesteuer tatsächlich bezahlen und eben nicht an große Filialisten Vorteile verspreche, die letzten Endes hier keinen Pfennig bezahlen und mich darum kümmere, dass Gewerbetreibende möglichst positive Bedingungen vorfinden, damit sie sich hier ansiedeln, damit sie hier mehr machen und damit sie halt hier vor Ort ihre Steuern zahlen und nicht abwandern. Und auch da, es ist wieder nichts Pauschales, was man machen kann. Man muss sehr genau im Einzelfall hingucken. Aber die Göttinger Gewerbeförderung steht auf sehr tönernen Beinen. Sie hat also vieles in der Vergangenheit versäumt. Ich sage nur, auch Projekte wie die Ansiedlung von Otto Bock damals, es hat nach Duderstadt gegangen, weil die Göttinger zu überheblich waren, mit den Leuten ordentlich zu verhandeln. Ich sehe jetzt nicht, dass unbedingt solche Großunternehmen die grundsätzliche Lösung sind, aber man muss halt von einer überheblichen Sichtweise herunterkommen. Man muss mit den Leuten zusammenarbeiten und man muss im Detail Ansiedlungsprojekte sich ausdenken und fördern, die gerade im kleinen betrieblichen Umfeld bei Handwerkern, bei kleinen Gewerbetreibenden, bei kleinen Produzenten eine Akzeptanz auslösen und Vorteile verschaffen, dass sich diese hier ansiedeln. Und dann werden wir auch zu mehr Gewerbesteuer kommen, weil diese Leute ja dann einen großen Profit davon haben werden, genau Göttingen zu wählen und eben kein anderes Standbein.
Dann vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dass Sie bei uns im Stadtradio waren.
Ich bedanke mich auch ganz herzlich und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag und den Hörerinnen und Hörern natürlich auch einen ganz herrlichen Tag.
Dem kann ich mich nur anschließen. Das war eine Stunde ein Thema mit dem Oberbürgermeisterkandidaten der Partei Die Partei, Matthias Rheinländer. Redaktionell heute verantwortlich für die Sendung Eine Stunde ein Thema war Katharina Kahle. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.